Ausgabe 83 des Science Busters Podcasts und heute beginnen wir mit Albert Einstein, der ja bekanntlich gesagt hat, Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos.
Meinetwegen, aber Albert Einstein hat so einen Quatsch sicher nie gesagt.
Willkommen zur 83. Ausgabe des Science Busters Podcast, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute ist es wieder mal ein Science Busters Podcast sui generis. Heute mir gegenüber sitzt Florian Freistetter, Astronom und unehelicher Enkel von Albert Einstein. Hallo.
Hallo und schöne Grüße vom Opa soll ich ausrichten.
Danke vielmals. In der letzten Ausgabe 82 in Hühner unter Strom war Andreas Jäger zu Gast, Meteorologe, Moderator, Wissenschaftskommunikator und wir haben unter anderem gesprochen über Agri-PV, gnadenlose Mähroboter, erneuerbare Energiegemeinschaften, schwarze und grüne Schwäne, was ein Liegehennenbetrieb und ein All-Inclusive-Club gemeinsam haben, ob Kamerun Schafe gerne Sonnenbaden, warum E-Fuels zwar technisch toll, aber für den Pkw-Verkehr völliger Unsinn sind und warum die Wettervorhersagen früher weniger genau waren. Heute wird's gehen um echte und falsche Zitate, was ein Astronom in den Ferien so macht und vor allem um Chaos. Zuerst aber zu Albert Einstein und sein Zitat übers Chaos. Hat er das wirklich so nicht gesagt oder wollte es eh sagen, hat dann aber vergessen, weil zu viel zu tun war?
Naja, Albert Einstein hat viel gesagt und ich habe jetzt nicht herausfinden können, ob er es wirklich hundertprozentig nicht gesagt hat. Vielleicht hat er sowas mal gesagt und wir wissen es nicht. Aber in den Büchern, wo die Zitate von ihm gelistet sind, die wirklich authentisch von ihm sind, ist nicht mal was annähernd zu finden, was so klingt wie das. Und wenn man sich das Zitat genau anschaut, dann ist es eigentlich auch ein ziemlich deppertes Zitat. Also sowas hätte Einstein vermutlich nie gesagt, weil der war ja kein Depp. Also das klingt eher nach so einem Zitat, das Leute gerne erzählen, die halt es nicht schaffen, Ordnung zu halten und dann sagen, ja, das liegt daran, dass ich ein Genie bin und ich brauche mein künstlerisches Chaos und so weiter. Also das ist halt ein ziemlich blödes Zitat. Also man kann ordentlich und schlau sein, man kann chaotisch und schlau sein und andersrum geht es genauso. Also zu behaupten, nur das Genie beherrscht das Chaos, das halte ich für Quatsch, weil das Chaos sich gar nicht beherrschen lässt, zumindest nur unter bestimmten Bedingungen und über die können wir heute reden, weil genau das ist es, was ich mir als Thema ausgesucht habe, wie man wissenschaftlich das Chaos behandelt oder meinetwegen auch beherrschen will, je nachdem.
Und abgesehen davon ist das Konzept des Genies ja auch einigermaßen überholt. Bevor wir aber ins Chaos hineinstürzen, sind gerade Ferien, wir befinden uns mitten im Sommer, wir haben gerade Sommerpause als Science Busters und die verbringen verschiedene Mitglieder der Science Busters unterschiedlich, aber von dir weiß ich ja, dass du sehr gern Rad fährst und momentan ist ja die Tour de France. Ich schaue ja lieber Fußball als Radfahren, du schaust lieber Radfahren als Fußball. Ich habe da unlängst einmal in eine Etappe hineingeschaut, es ist nicht nur sehr, sehr lang, sondern man hat auch das Gefühl, die fahren halt los und irgendwann einmal geht denen, die sie überschätzten, vorn die Puste aus und dann gewinnen halt doch wieder dieselben.
Ja, aber so wie Albert Einstein schon gesagt hat, Fußball braucht nur der Dumme, das Genie versteht das Radrennen. Also nein, also ich kann... Hat er nicht gesagt, ja. Und ich kann es nachvollziehen, dass einem sowas wie die Tour de France vielleicht beim ersten Mal reinschauen und auch beim zweiten, dritten Mal reinschauen ein bisschen komisch vorkommt, weil es vermutlich im Gegensatz zum Fußball eine Sportart ist, die sich nicht auf den ersten Blick erschließt, was da abgeht. Weil beim Fußball, gut, da gibt's auch Details mit irgendwelchen Abseitsregeln und sonstigen Videoschiedsrichter-Sachen und so weiter. Aber im Prinzip ist klar, da sind zwei Teams in unterschiedlichen Interessen, dass man das auseinander kennt und die wollen den Ball ins Tor kriegen. Also das ist relativ leicht zu sehen, worum es da geht. Beim Radrennen könnte man denken, okay, die fahren da los und wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen. Was im Prinzip auch so ist, aber gerade bei sowas wie der Tour de France übersieht man, und man kann es leicht übersehen, übersieht man sehr einfach, dass das erstens ein Mannschaftssport ist und zweitens eben ein Etappenrennen. Das heißt, da kommt es eben nicht nur darauf an, dass das passiert, was an dem einen Tag gerade passiert, sondern da geht es darum, was an den 21 Tagen passiert. Und es ist eben ein Mannschaftssport, wo die unterschiedlichen Leute in den unterschiedlichen Mannschaften unterschiedliche Rollen haben. Also man könnte sich genauso gut aufregen, warum der eine Kerl beim Fußball nie ein Tor schießt, sondern immer nur hinten rumsteht, ja. Das tut er halt, weil er der Tormann ist und weil das seine Rolle ist. Ja, dessen Rolle ist es nicht, Tore zu schießen. Und genauso gibt es beim Mannschaftssport Mannschaftsradfahren, also beim Straßenradfahren, gibt es da auch Mannschaften mit unterschiedlichen Rollen, wo halt irgendwie einer hat vielleicht die Rolle, dass er die Etappe gewinnt und die anderen haben andere Rollen. Also die müssen dann gar nicht irgendwie nach vorne sprinten und gewinnen und so weiter. Also das ist gar nicht so einfach zu durchblicken. Und ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich mir ausgekannt habe, was da abgeht. Aber wenn man es mal verstanden hat, ja, dann ist es ganz spannend.
Also in Wirklichkeit ist es eh wie eine Meisterschaft, die ja auch nicht nach dem ersten Spiel zu Ende ist, sondern die ganze Mannschaft hat unterschiedliche Aufgaben und der Torschützenkönig ist vielleicht der auffälligste, so wie der Sieger, der Rundfahrt der auffälligste ist, aber eigentlich gewinnt ein Rennstall.
Das auch, es gibt auch eine Mannschaftswertung, aber es geht halt um die Gesamtwertung. Also es gibt unterschiedliche Wertungen. Die Gesamtwertung, das ist das Wichtigste. Das ist das, wo du dein rosa Trikot her hast. Wenn man das italienische Pendant, den Giro d'Italia hernehmen, da ist das rosa Trikot, was du auf der Bühne trägst, das des Gesamtführenden in dem Fall. Und bei der Tour de France ist das gelbe Trikot. Die Person, die die Gesamtwertung gewinnt, das ist nicht zwingend die, die auch die meisten Etappen gewinnt. Das sind dann oft andere, weil da geht's halt drum, wenn du Gesamt gewinnen willst, dass du halt nie wirklich schlecht bist. Du musst halt immer gut sein, aber du musst nie immer der Beste sein, sondern du musst halt in der Lage sein, die Berge schnell raufzufahren, du musst in der Lage sein, in den flachen Etappen dich nicht abhängen zu lassen, du musst beim Einzelzeitfahren gut sein, du musst halt immer gut sein, aber du musst nicht immer gewinnen. Also es gab auch schon Tour de France-Sieger, die noch keine einzige Etappe gewonnen haben. Behaupte ich jetzt einfach mal, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es war so.
Und wenn es ein Mannschaftssport ist, das heißt, da gibt's welche, die drosseln das Tempo des Pulks oder ziehen die Verfolgergruppe an im Tempo, sowas habe ich schon mitbekommen. Und da sind dann Leute zuständig aus der Mannschaft, die schauen, dass derjenige des Teams, es fahren ja in dem Fall nur Männer mit, der gut platziert ist und Siegeschancen hat, dass der auf jeden Fall entweder nach vorgezogen wird oder ganz lange im Windschatten fahren kann oder dass das Verfolgerfeld, wo auch seine Verfolger drinnen sind, langsamer werden. Und das ist die Aufgabe der Mannschaft?
Zum Beispiel so. Also es gibt übrigens auch die Tour de France der Frauen, die ist im August. Jetzt ist gerade der Giro der Frauen in Italien stattgefunden. Also das gibt's alles auch mit Frauen natürlich mittlerweile zum Glück. Und das ist auch nicht weniger spannend als das bei den Männern. Kann man sich auch wunderbar anschauen. Bei den Mannschaften ist es genauso, wie du es gerade gesagt hast. Also es gibt in jeder Mannschaft meistens einen Kapitän. Und das ist der, dessen Ziel es ist, möglichst weit nach vorne in der Gesamtwertung zu kommen. Dann gibt es aber in den Mannschaften auch Sprinter. Ja, also die können irgendwie die Berge nicht so schnell hochfahren, aber die sind sehr gut darin, halt auf den letzten paar hundert Metern in Rennens wirklich enorm schön nach vorne zu sprinten. Dann gibt es welche, die sind nur dazu da, dass sie halt, jetzt vereinfacht gesagt, das Essen und das Trinken holen. Also die fahren dann immer irgendwie zum Auto nach hinten, holen was Neues zum Trinken, radeln es wieder nach vorne. Also da gibt es viele Aufgaben und halt auch sehr viel
Takt. Das ist auch eine Aufgabe, das habe ich nämlich nicht beobachten können. Das ist die Aufgabe von Leuten, dass sie Essen bringen.
Also nicht nur, es gibt auch offizielle Verpflegungsstellen, aber es gibt schon was, das nennt sich so Domestik, heißt tatsächlich der Fachbegriff da. Und das ist der Job. Also wenn jetzt da irgendwo von im Peloton oder sowas in der Führungsgruppe das Essen und Trinken ausgeht, dann lässt sie da zurückfallen bis zum Teamfahrzeug, holt sie da was und radelt wieder nach vorn. Also das ist halt auch ein harter Job, aber nicht der Job in dem Fall, das Rennen zu gewinnen, sondern der hat den Job. Und Taktik ist halt auch viel dabei, also gerade bei so Sprintetappen, dann geht's zum Beispiel darum, dass halt ja die Mannschaften am Ende so positioniert sind, dass da keiner eingebaut wird und dann nicht nach vorne sprinten kann, wenn es zu weit ist. Bei den Bergetappen geht's dann oft darum, dass man irgendwie ja die Gegnerschaft entweder kaputt fährt, indem man irgendwen davor sprinten lässt, wenn die Situation gerade so ist, dass die anderen unbedingt gewinnen müssen oder nicht verlieren dürfen oder nicht zu weit nach hinten fallen dürfen. Dann schickt man einen, der frisch ist, aber halt keine Chance auf die Gesamtwertung. Gerade den schickt man nach vorne und sagt, du fährst nach vorne und gewinnst uns das ist die Etappe. Und die anderen müssen dann halt mit, ja, weil die dürfen halt nicht so weit hinten bleiben und dann sind die schon ausgelockt und irgendwann kommt der Kapitän von der eigenen Mannschaft nach vorne und radelt vorbei oder so. Also das ist wirklich von Tag zu Tag, von Strecke zu Strecke unterschiedliche Taktiken, die dann notwendig sind. Das kann, wenn man es mal verstanden hat, extrem spannende Sportart sein.
Und was ich auch nicht gewusst habe, was mir für mich völlig neu war, dass es Zeitberechnung gibt, wie viel Rückstand man auf den Gesamtführenden oder den Etappensieger haben darf. Und wenn das zu viel ist, dann ist die Tour zu Ende und man scheidet aus.
Genau, das ist die Karenzzeit, die gibt's auch. Also wenn der Erste ins Ziel kommt, dann ist abhängig von der Strecke, abhängig von dem Streckenprofil und von diversen anderen, teilweise sehr obskuren Sachen und auch teilweise sogar von der Willkür der Jury im Wesentlichen, wie lang der Letzte noch Zeit hat, um ins Ziel zu kommen, bevor er rausgeschmissen wird. Weil wenn es halt ja zu langsam bist, dann fliegst du auch raus. Also das ist, sind auch durchaus schon Leute, auch prominente Leute rausgefallen in Rennen. Wenn jetzt zum Beispiel du so ein Sprinter bist, dann bist du erstens schwer, weil die Sprinter sind im Vergleich zu den Bergfahrern, die haben wirklich ein paar Dutzend Kilo mehr drauf, weil die brauchen halt die Muskeln, dass schnell sprinten können, aber tun sie halt wahnsinnig schwer, wenn sie dann einen ganzen Tag lang 200 Kilometer Berge rauf und runter fahren müssen, und die kommen dann oft so mit Ach und Krach durch, und da ist halt dann, wenn du jetzt eine Mannschaft bist, die halt nur auf Sprintrennen geht, dann ist es in dem Fall dein Job und der Job deiner Mannschaft, deine Sprinter da irgendwie über die Berge zu kriegen, dass sie noch in der Karenz ins Ziel kommen.
Das heißt, wenn man das erste Mal schaut, es wird ja viel erklärt. Also ich war ja erstaunt, wie viel die Moderatoren da erklären haben können, mit wie viel Begeisterung und mit wie viel Sachverstand die da Dinge erklärt haben, die man, wenn man nur zuschaut, überhaupt nicht erkennen könnte. Das heißt, wenn man das erste Mal hinschaut, glaubt man, das ist halt, die fahren los und irgendwann einmal gewinnt halt wer, und wer am besten in Schuss ist und wer das beste Rad hat und am wenigsten Pannen hat, der gewinnt dann. Aber in Wirklichkeit, um auf das Thema zurückzuführen, ist das überhaupt gar nicht chaotisch, sondern fast minutiös geplant.
Da ist sehr viel Planung dabei, und wir können auch gleich noch zum Chaos kommen, das da auch ein bisschen eine Rolle spielt. Aber ja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir beide in Österreich leben und Österreicher sind und in Österreich sozialisiert worden sind, und in Österreich spielt ja Radfahren jetzt keine so große Rolle. Uns wird Fußball gespielt oder Ski gefahren, und da kennen sie alle aus, aber Radfahren, das kennt man halt wirklich höchstens als Alltagsfortbewegungsmittel, oder ja, man stellt sich halt so vor wie jeder anderen Wettbewerb, wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen. Komplizierter ist es nicht, aber in anderen Ländern der Welt, gerade Holland, Belgien, Frankreich, Italien und auch Deutschland. Deutschland ist auch recht gut darin. Da ist Radfahren halt wirklich ein Sport, der auch in der Bevölkerung ein bisschen einen Rückhalt hat. Und da hast du halt Leute, die sich halt auch wirklich auskennen damit. Und ich nehme an, du wirst dir das Radfahren vom deutschen Sender angeschaut haben. Mhm. Da hast du dann auch die entsprechenden kompetenten Leute, die das sehr gut kommentieren und erklären können. Also da liegt es vielleicht eher dran, dass wir in Österreich sind. Und man sieht es dann oft, wenn man in österreichischen Zeitungen oder Online-Zeitungen dann was ab und zu mal was liest über die Tour de France, und dann steht da irgendwie hier, der Österreicher so und so ist in der Gesamtwertung auf Platz 115, und dann schimpfen die Kommentatoren drunter, warum sie den Trottel überhaupt mitnehmen, wenn er nichts reißt, aber der ist halt nicht sein Job, irgendwie vorzusehen, der hat einen anderen Job, und ob er 115 ist oder 70 oder 135 ist komplett wurscht, das spielt überhaupt keine Rolle bei dem.
Und das Leistungsniveau unter den Fahrern ist ja gar nicht so unterschiedlich, wie man glaubt. Also die gewinnen, sind gar nicht so viel besser wie eben die 150-Platzierten, die aber dazwischen immer wieder mal andere Aufgaben erfüllen müssen.
Naja, nein, schon. Also die wirklich die Spitzenleute, das sind schon Leute, die wirklich eben zu Recht an der Spitze sind. Also da, vielleicht liegt es auch gerade an der aktuellen Situation, dass da wirklich zwei Fahrer gerade dabei sind, die wirklich, ja, sowieso Jahrzehnte Talente sind. Also sowas hat man nicht so oft. Die beiden, Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard, die da aktuell gerade seit ein paar Jahren die Resultate im Wesentlichen dominieren. Also die sind wirklich so gut wie schon lange keine Radfahrer mehr waren. Also vielleicht liegt es auch daran, dass die so rausstechen. Aber ja, also die, wenn man in der Gesamtwertung vorne sein will, dann muss man schon noch ein bisschen über den anderen sein, weil sonst funktioniert es nicht. Da muss man wirklich, man muss sich das vorstellen, was die machen. Ich meine, die fahren da 3 Wochen lang jeden Tag irgendwie 200 Kilometer mit ein paar tausend Höhenmetern. Also das ist ein komplettes Radrennen und ein hartes Radrennen, und dann gehen schlafen, und am nächsten Tag machen sie noch eins, und das machen sie 3 Wochen lang. Also das
gibt es einen anderen Sportarten nicht. Ich glaube, der Gesamtführende momentan, der ist im Vorjahr den Giro d'Italia gefahren, hat den auch gewonnen, und jetzt ist gleich weitergegangen.
Ja, ein bisschen Pause war schon dazwischen. Also das ist auch was selten vorkommt, dass jemand Giro und Tour de France gewinnt. Ich glaube, Giro, Tour de France und die Vuelta, die Spanien-Rundfahrt, hat noch nie einer in einem Jahr alle 3 gewonnen. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Mhm. Aber ja, das ist schon, das kennt man aus anderen Sportarten nicht. Das wäre, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie, wenn fährst da Skiabfahrt, aber gehst zuerst zu Fuß rauf und dann fährst runter und dann machst du es 20 Mal und dann machst du irgendwie 50 Kilometer Langlauf zum nächsten Berg und dann machst du das Ganze nochmal und das Ganze machst du dann irgendwie 3 Wochen lang. So ungefähr wäre das vielleicht im Vergleich zum Skifahren, was die da beim Radfahren machen. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Kann man ausprobieren, selbst mal irgendwie 100 Kilometer Radfahren, und dann ist man meistens nicht mal halb so weit gekommen, wie die da irgendwie gekommen sind, und die machen das da 3 Wochen lang.
Ja, selbst wenn man in der Ebene dahin fährt, selbst wenn man mit einem E-Bike führe, wäre man wahrscheinlich nach 100 oder 150 Kilometer müde danach, ohne dass man irgendwo rauf und runter gefahren ist.
Das ist auch gar nicht so einfach. Damit kommen wir jetzt zum Chaos. Mhm. Wenn man sich anschaut, was die da jetzt, wenn die einfach so in der Ebene dahin fahren, da gibt es das Peloton, also die Hauptgruppe, das Hauptfeld, wo halt im Wesentlichen alle drin sitzen, die gerade unterwegs sind, und da gibt es wie Ausreißergruppen und so weiter, aber das Peloton ist das, wo alle drin sind, und die rauschen da mit, keine Ahnung, je nach Streckenprofil immer mit 50 km/h, 60 km/h dahin. Mhm. Und das ist erstens gefährlich, zweitens beeindruckend. Also ich habe es ab und zu mal selbst bergab geschafft, 60 km/h zu fahren, aber da habe ich mir dann schon so angeschissen, dass ich es dann bald wieder bleiben habe lassen. Und das ist wirklich, also die, für die ist das quasi ein normales Dahinfahren, die plaudern dabei oder ziehen sie ihre Jacke an oder holen sie irgendwie was zum Essen irgendwie aus ihren Rückentaschen oder so. Und da kann man jetzt ein bisschen noch die Kurve zur Chaosforschung kriegen, weil ab und zu, und das ist das, was dann im Fernsehen leider oft sehr spektakulär ist, im echten Leben leider oft sehr tragisch ist, wenn es dann zu Stürzen kommt beim Radfahren, weil im Gegensatz zu irgendwelchen Autorennfahrern haben die keine Knautschzone und nicht mal irgendwie vernünftige Kleidung an, also die haben eigentlich fast gar nichts an, wenn die da fahren, und wenn sie da mit 60 km/h irgendwo auf dem Asphalt Brack, dann ist das schon, kann das schon sehr schlecht ausgehen und ist auch leider oft genug tödlich ausgegangen, so viel zu oft. Und wenn man sich anschaut, wie solche Stürze passieren, Massenstürze im Peloton, ja, wenn einer jetzt irgendwie mit 100 km/h den Berg runterbrettet und die Kurve nicht erwischt, ist klar, dass da was passiert. Aber im Peloton können es auch wirklich kleinste Kleinigkeiten sein. Da ist der eine Radfahrer, der wackelt kurz ein bisschen, der neben ihm, weil die fahren ja auch extrem dicht zusammen, der neben ihm, der kann das vielleicht noch ausgleichen kurz, aber der daneben, der dann schon nicht mehr, und dann irgendwie einer stoßt den anderen an und dann gibt's einen gewaltigen Crash und irgendwie 30 liegen auf dem Asphalt. Und genau das ist, wenn man so will, die Analogie zum wissenschaftlichen Chaos, weil da geht es auch genau darum, dass eben wirklich etwas sehr, sehr Kleines, ein kleinster Einfluss am Ende eine gewaltige Auswirkung haben kann, mit der man gar nicht rechnet.
Also Chaos, wie wir es im Alltag verwenden, nämlich dass einfach extreme Unordnung herrscht oder Verwirrung, so dass man keinen Durchblick mehr hat, das ist eigentlich mit dem Chaos, das du beforscht hast und das man in der Wissenschaft unter Chaos versteht, nicht vergleichbar.
Nein, also das hat mit dem nichts zu tun. Also das Chaos in unserem Alltag ist eigentlich nur Unordnung. Das hat mit dem wissenschaftlichen Konzept des Chaos eigentlich gar nichts zu tun. Da geht es überhaupt nicht um Unordnung oder irgendwie sowas. Also durcheinander vielleicht, was oft so ausschaut, aber es geht eigentlich um was ganz anderes.
Und worum geht's?
Ja, das ist etwas, wo man sich auf unterschiedliche Weise nähern kann, und ich habe lange überlegt, wie man das am besten macht, sodass man was versteht, weil eigentlich ist die wissenschaftliche Chaosforschung eine extrem mathematische Disziplin, also eigentlich eine rein mathematische Disziplin. Und das ist immer schwer zu erklären allgemein und zweitens noch schwerer zu erklären, wenn man es nur per Audio tut. Also idealerweise würde man da Sachen irgendwann die Tafel malen, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann. Aber wir können vielleicht das klassische Beispiel nehmen, nämlich den Schmetterlingseffekt.
Wo landläufig geglaubt wird, wenn in Südamerika ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt, dann kommt bei uns Unwetter.
Ja, das kann man glauben, aber ich meine, diese Aussage, die ist jetzt gar nicht mal zumindest vom Wortlaut her nicht so falsch, weil die Sache mit dem Schmetterlingseffekt, die stammt vom amerikanischen Meteorologen Edward Lorenz. Der hat so in den 60er, 70er Jahren gearbeitet.
Also so jung ist das erst her? Also mit dem Lorenz-Strom hat er nichts zu tun, das war ein anderer Lorenz.
Ich gehe davon aus, dass es ein anderer Lorenz war. Also so die Chaos-Theorie, die ist noch sehr jung. Sie hat Wurzeln, die ein bisschen weiter in die Vergangenheit führen. Da werden wir vielleicht auch noch drauf kommen. Aber im Wesentlichen ist es was, werden wir gleich noch hören, wozu man Computer gebraucht hat, um das erstens zu entdecken und zweitens zu erforschen. Und dieser Lorenz, wie gesagt, der hat, glaube ich, wann ist er geboren? 1917, ist dann ab den 40ern, hat er wissenschaftlich geforscht. Und 2008 ist er gestorben. Und dazwischen hat er als Mathematiker und Meteorologe gearbeitet. Das heißt, er hat jetzt nicht so die klassischen Wetterfrosch-Sachen gemacht, also das Wetter für die USA vorhergesagt oder sowas, sondern sich eben mathematisch mit den physikalischen Grundlagen des Wetters beschäftigt, also mit Wettermodellen. Da hast du ja in der letzten Folge mit dem Andreas Geger auch ein bisschen drüber gesprochen, über diese ganze Geschichte, also wie so ein Wettermodell aufgebaut ist, dass man da halt die Erde im Wesentlichen so in Gitter einteilen muss und so und dann für jeden Gitterpunkt mathematisch Gleichungen lösen muss und dann am Ende kriegt man irgendwas raus. Und das hat ja auch erst funktioniert, als man dann Computer hatte, die das schnell genug machen könnten.
Und am Anfang noch ziemlich schlecht und jetzt mittlerweile sehr viel besser.
Genau. Lorenz hat halt seine Arbeit gemacht, genau in der Zeit, wo es halt ja noch eher schlecht funktioniert hat, also wo die Computer noch sehr, sehr schlecht waren. Aber er hat eben wirklich schon so einfachste Wettermodelle erstellt. Ja, also ich lasse die Details jetzt aus, das waren dann wesentlich mathematische Gleichungen, wo dir halt dann, wenn du sie löst, gesagt wird, ja, heute ist der Luftdruck so und morgen ist der Luftdruck so und übermorgen ist der Luftdruck so und heute weht der Wind dahin und morgen wieder dahin. Also wo du einfach eine Zeitreihe bekommen hast an Zahlen, die dir ein paar Sachen über das Wetter sagen.
Aber wäre das schon eine Grundlage gewesen, um eine Prognose zu machen, oder ist es in erster Linie mathematisch interessant, wie man dazu kommt und dann kann man schauen, ob es verlässlich ist?
Man kann da vermutlich irgendwas prognostizieren draus, aber nichts Verlässliches. Und bei Lorenz ging es vor allem auch eher um das Modell an sich, um die Mathematik dahinter. Also das waren, glaube ich, gar nicht mal irgendwelche reale Wetter, die er da vorhergesagt hat, sondern einfach nur um das Modell mathematisch zu untersuchen. Also das hat ihn gar nicht interessiert, ob es jetzt die echte Welt ist, die er da modelliert oder nicht, sondern einfach nur irgendeine Modellwelt halt im Wesentlichen. Und was er gemacht hat, kann man auch nachlesen, er hat ein schönes Buch geschrieben drüber, über seine Arbeit. Das gibt's, glaube ich, nicht auf Deutsch, aber es gibt's auf Englisch. Ich werde es dann in den Shownotes noch unterbringen, den Link dazu. Da hat er genau beschrieben, was er damals gemacht hat. Also er hat eben seine Gleichungen gehabt und hat da Sachen rausbekommen. Ich glaube, damals ging es um die Windrichtung, irgendwie in welche Richtung der Wind weht. Und das ist so über eine Zeitreihe, die hat er da am Computer, also in den 60ern, da waren die Computer noch sehr simpel, aber da hat er das laufen lassen und hat so irgendwie ein paar Minuten sein Modell laufen hat lassen, hat er so Daten gehabt, die ein paar Tage oder Wochen lang quasi in die Zukunft reichen. Das hat er halt laufen lassen und hat das, es war ja alles damals noch ganz anders mit den Computern. Also da hat man erstens sehr viel Speicherplatzprobleme gehabt, weil die Computer nicht so viel Speicherplatz gehabt haben und man hat auch nicht einfach irgendwie jetzt so tolle grafische Ausgaben auf dem Bildschirm gehabt oder sowas. Das heißt, was er als Output bekommen hat, waren im Wesentlichen Zahlenreihen und die hat er halt ausdrucken müssen und auch sowas wie Drucker oder Druckerpapier, Druckertinte, gut, Druckertinte ist halt noch schweineteuer, aber damals war's, hat man auch nicht irgendwie kiloweise das Zeug ausdrucken können. Das heißt, er hat sich seine Zahlen nur mit 3 Nachkommastellen ausgedruckt.
Also weil das alles so aufwendig und teuer war und schwer nachzubestellen, also das kann man sich ja heute kaum vorstellen, aber damals war das halt wirklich ein wertvoller Werkstoff.
Ja, auch, also nicht, es wäre vermutlich schon auch möglich gewesen, das nachzustellen, aber du hast halt, wenn du das was ausgedruckt hast, du hast es ja nicht irgendwie so schön formatieren können, gab ja kein Word oder irgendwie sowas, ja, sondern du hast halt einfach da Zahlen rein rausbekommen und wenn es die halbwegs übersichtlich auf deinem Endlospapier drauf haben wolltest, dann hast die irgendwie formatieren müssen und er hat es eben so gemacht, nur 3 Nachkommastellen, dass er alle Zahlen, die er braucht, immer in eine Zeile kriegt. Ja, er hat auch die Komma-Punkte weggelassen und so. Also es war einfach nur eine Wurst an Zahlen, wo er aber gewusst hat, was die bedeuten und wo er es da auseinanderteilen muss. Aber dass es halt zumindest halbwegs übersichtlich einen Zeitpunkt quasi in einer Zeile drin hat. Und das hat er eben nur geschafft, indem er da 3 Nachkommastellen ausgedruckt hat. Und dann hat er es laufen lassen, hat irgendwo in seinen Daten was gesehen, was ihm interessant erschienen ist. Gedacht, das schaut gut aus, das schaut interessant aus, das möchte ich mir gern genauer anschauen. Das lasse ich jetzt nochmal laufen, mein Modell, aber halt mit einer bisschen höheren Auflösung. Also ich mache den Zeitschritt ein bisschen kürzer. Ich tue jetzt nicht jeden Tag zum Beispiel einen Datenpunkt anschauen, sondern irgendwie jede Stunde zum Beispiel. Dann sehe ich genauer, was passiert. Wollte er machen, hat sich seine Daten, seine ausgedruckten hergenommen, hat das da so eingetipselt und das Modell nochmal laufen lassen, ist einen Kaffee trinken gegangen und wie er zurückkommt, sieht er, das Modell schaut komplett anders aus als vorher. Also das Wetter, jetzt vereinfacht gesagt, in seiner Welt hat was ganz anderes gemacht als beim ersten Durchgang.
Also wirklich so auffällig, dass es auf den ersten Blick ganz was anderes war?
Genau. Und das ist natürlich seltsam, weil ein Computer, der macht er nicht mal dieses und mal jenes. Also in unserer Wahrnehmung macht der Computer oft schon Sachen, von denen wir keine Ahnung haben, warum er sie macht. Aber prinzipiell, wenn ihr ein Programm habt, dann lässt der Computer das Programm ablaufen. Und was einmal passiert, passiert beim zweiten Mal laufen genauso, wenn ich dazwischen nichts ändere. Und Lorenz hat ja eigentlich nichts geändert. Er hat einfach die Daten, die beim ersten Mal rausgekommen sind, wieder eingetippt und das nochmal laufen lassen. Das wäre so, vielleicht kann man sich die Überraschung vorstellen, das wäre so, als wenn du jetzt irgendwie hier dein Word-Programm aufmachst und da was reinschreibst und die Schriftgröße auf 12 änderst. Und dann machst du ein neues File auf und schreibst wieder was rein und änderst wieder die Schriftgröße auf 12, nur dass die Schriftgröße jetzt irgendwie nicht auf 12 rauskommt, sondern irgendwie auf 57 und in Rot und gleichzeitig lädt dein Computer irgendwie Beethovens Symphonie runter. Das ist nichts, mit dem er rechnet, ja, weil das eigentlich soll die gleiche Aktion das gleiche Ergebnis haben. Aber Lorenz war ja kein Depp, der hat schon rausgefunden, was passiert ist, nämlich, dass er doch nicht die gleiche Zahl eingegeben hat, weil er hatte die Zahl ausgegeben oder er hatte die Zahl eingegeben, die auf seinem Ausdruck drauf war, mit 3 Nachkommastellen. Der Computer hat aber mehr Nachkommastellen gekannt. Der hat einfach nur drei rausgeschrieben, weil im Programm drin stand, schreibt drei raus. Das heißt, da waren nochmal, glaube ich, drei Nachkommastellen hinten dran. Und die hat er nicht mit eingegeben. Das heißt, das war ein Fehler, wenn man so will, in der vierten Nachkommastelle. Das ist was Zehntel, Hunderttausend, Zehntausendstel. Ja, also wenn es jetzt zum Beispiel Temperaturdaten wären, dann wäre das ein Unterschied zwischen den beiden Input-Daten von einem Zehntausendstel Grad.
Also nix quasi.
Im Prinzip nix, ja. Oder bei der Windgeschwindigkeit ein Zehntausendstel Kilometer pro Stunde oder, keine Ahnung, irgendwelche komischen amerikanischen Einheiten wahrscheinlich, die sie da eingegeben haben. Also eigentlich nix. Aber, und das war dann eben das, wo Lorenz draufgekommen ist, dass das Wetter tatsächlich irgendwie ein besonderes System ist. Anscheinend reicht schon so ein winziger Unterschied von einem Zehntausendstel Kilometer pro Stunde oder Zehntausendstel Grad, dass am Ende, wenn man das ein bisschen weiterlaufen lässt, was komplett anderes rauskommt. Und das hat er dann eben in einem Vortrag ein bisschen anschaulich zusammengefasst. Dieser Vortrag hat den Titel gehabt, ich übersetze ihn jetzt mal live aus dem Englischen: Kann der Schlag des Flügels eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas verursachen? Das war ein langer Titel, aber das war der Titel, den er bei einer Konferenz 1972 seinem Vortrag gegeben hat, um halt zu illustrieren, was da abgeht. Und er hat gleich wirklich, also ich kann ich auch verlinken, den gibt's als Volltext auch im Internet. Er hat auch gleich im ersten Absatz dazu gesagt, dass der Titel natürlich missverständlich sein kann, dass wenn wirklich der einzelne Schlag eines Schmetterlings einen Tornado verursachen kann, dann kann das natürlich auch der darauf folgende Flügelschlag und alle anderen Flügelschläge von allen anderen Schmetterlingen, die es gibt und von allen möglichen anderen Viechern, die noch irgendwie rumfliegen. Und wenn der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Tornado verursachen kann, dann könnte er genauso gut einen Tornado verhindern. Also er hat schon probiert, das gleich am Anfang einzuordnen, aber er wollte eben darauf hinweisen, dass unsere Atmosphäre, unser Wetter ein physikalisches System ist, wo eine winzig kleine Änderung am Anfang einer Analyse, was sie am Ende zu einer überdurchschnittlich großen Änderung führen kann. Und hat das dann auch zusammengefasst und gesagt, naja, das ist vermutlich etwas, was die exakte Wettervorhersage im Wesentlichen unmöglich macht, weil so genau kannst du es nie messen. Also du kannst es nie so genau messen, weil du hast immer irgendwann einen kleinen Fehler. Und diese kleinen Fehler, wenn das System ein nichtlineares System ist, und das ist der, ja, wissenschaftlicher Begriff für chaotisch, also wenn wir ein nichtlineares, ein chaotisches System haben, dann kann der Fehler beliebig klein sein. Am Ende können die Auswirkungen trotzdem beliebig groß werden, vereinfacht gesagt.
Das heißt, wenn nicht auf A automatisch B und auf B automatisch C folgt und mich darauf verlassen kann, das wäre ein lineares System, sondern wenn die Anfangsposition vielleicht dieselbe ist, aber dann kann man es nicht mehr unterscheiden, dann ist ein nichtlineares System.
Ja, so ungefähr kann man sich's vorstellen. Wie gesagt, wenn man wissen will, warum das so ist, dann muss man ein bisschen in die Mathematik eintauchen. Wir können es probieren, ohne Mathematik zu machen. Aber es ist nicht einfach zu verstehen, warum das so ist. Also warum es Systeme gibt, die einerseits eben linear sind, wo alles schön geordnet ist. Und wenn ich irgendwie ein anderes System habe, ist es auf einmal nicht mehr so. Also ich kann vielleicht mal probieren, zwei Beispiele für lineare und nichtlineare Systeme zu bringen, die ein bisschen einfacher anschaulich sind als das Wetter. Mhm. Könnt sich vorstellen, ich habe einen Bleistift auf meinem Schreibtisch liegen. Der liegt da und wenn ich ihn mit dem Finger anstups, bewegt er sich ein bisschen. Und wenn ich mit dem Finger ein bisschen stärker anschubs, bewegt er sich ein bisschen stärker. Und wenn ich noch stärker anschubs, bewegt er sich noch ein bisschen stärker. Also da ist quasi die Änderung, die ich im System verursache, direkt proportional zu der Störung, die von außen kommt. Ja, wenn ich ein bisschen anstupst, dann geht's ein bisschen. Und genauso ist es auch mit der Richtung. Also wenn ich jetzt irgendwie Richtung, keine Ahnung, wie die Himmelsrichtungen hier in meinem Büro sind. Aber sagen wir mal, ich schubse ihn nach Norden.
Norden, Süden, Westen, Osten. Also viel mehr wirst du nicht finden.
Wahrscheinlich, aber ich kann mir gerade nicht sagen, wo sie sind. Aber wenn ich ihn jetzt irgendwie nach Norden anschubse, dann werde ich nach Norden bewegen. Ja, wenn ich nach Süden anschubse, bewege ich nach Süden und so weiter. Also da ist alles sehr linear. Jetzt stellen wir uns vor, ich nehme den Bleistift und stelle ihn auf die Spitze. Das muss man wahrscheinlich ein bisschen Zeit aufwenden, wenn man das machen will, aber theoretisch geht's und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, geht's praktisch auch. Also ich kann den Bleistift so ausbalancieren, dass er wirklich exakt auf der Spitze stehen bleibt. Und jetzt kann ich ihn wieder anstupsen. Aber da, das Erste, was man feststellt, ist es wurscht, ob ich den nur ein bisschen schubs oder stark schubs, er fällt auf jeden Fall immer um. Also da ist schon mal kein Zusammenhang mehr zwischen der Stärke der Störung und dem, was passiert. Und noch stärker merkt man es bei der Richtung. Ja, ich kann nicht vorhersagen, in welche Richtung der sich bewegen wird, in welche Richtung der umfallen wird. Der kann in die eine Richtung umfallen. Gut, wenn ich jetzt wirklich von der einen Richtung voll drauf clash, klar, dann fällt er tendenziell in die andere Richtung um. Aber wenn ich wirklich nur eine sehr, sehr kleine Störung habe, und das kann wirklich schon eben ein Luftmolekül sein, dass da ein bisschen Wind, keine Ahnung, da kann wirklich ein Schmetterling vorbeifliegen, ja, und der wird vermutlich dafür sorgen, dass der Bleistift umfällt, aber ich kann nicht mehr vorhersagen, in welche Richtung er umfallen wird, weil das Gleichgewicht, in dem sich das System befindet, so extrem labil ist, dass wirklich eine kleinste Abweichung, eine minimale Abweichung in eine Richtung dazu führt, dass sich der Zustand sofort exponentiert und das ganze Ding dann umfällt. Und wenn er minimal in die andere Richtung abweicht, dann habe ich das Gleiche. Das heißt, da muss ich noch ganz, ganz leicht irgendwie eine Störung anbringen und die wird sofort so stark verstärkt, dass ich dann eben einen Ausgangszustand in die eine oder andere Richtung kriege.
Das kann man üben, wie man möchte. Man wird es nie so hinkriegen, dass man es reproduzieren kann?
Nein, also prinzipielles Problem ist, dass man es prinzipiell, wenn man es Naturgesetze hernimmt, schon hat. Ja? Also wenn ich es schaffen würde, exakt, wirklich exakt den Anfangszustand zu reproduzieren, dann würde auch exakt dasselbe passieren. Das liegt halt daran, dass die Naturgesetze im Prinzip deterministisch sind. Also ich lasse jetzt mal den ganzen Quantenmechanik-Zeug zur Seite, wo es eigentlich nicht so ist, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Aber wenn ich schaffen würde, das exakt zu reproduzieren, dann würde auch exakt dasselbe passieren. Aber das schaffe ich halt nicht, weil das System wirklich so komplex ist, weil da müsste ich wirklich jedes Luftmolekül exakt gleich anordnen wie beim ersten Versuch. Und das funktioniert schon nicht. Also das ist das Problem. Also das Chaos ist jetzt etwas, was schon im System drin steckt, aber es ist jetzt eben nicht komplettes Durcheinander. Also darum nennt man das in der Wissenschaft auch deterministisches Chaos. Also wenn ich schaffen würde, exakt das Gleiche zu machen, dann käme exakt das Gleiche raus, aber das System ist so beschaffen, dass ich es nie schaffen werde, exakt das Gleiche zu machen.
Ja, weil eben Moleküle wirklich sehr, sehr widerspenstig in der Handhabung sind.
Allerdings. Ja, und es gibt halt viele Systeme, die diese Art von Verhalten zeigen. Und das hat eben der Lorenz das erste Mal gezeigt beim Wetter. Und heute wissen wir ja, dass das Wetter ein chaotisches System ist, dass da halt gerade, wenn man so kleinteilige Sachen machen will, so einen Niederschlag vorhersagen zum Beispiel, das ist immer noch recht schwierig. Also jetzt irgendwie zu sagen, dass es im Sommer heißer ist als im Winter, das geht schon länger ganz gut. Wenn man so großräumigere Luftströmungen vorhersagen will, geht auch ganz gut. Aber wenn ich jetzt wissen will, regnet es genau zu dem Zeitpunkt, genau an diesem Ort. Das ist sowas, was schwierig ist, weil da, wenn ich sowas habe, wie was Kleinteiliges, Komplexes habe, wie Regenwolken, ja, da reicht ja oft schon, kann eine kleine Wolke sein, kann eine einzige Wolke sein, die halt gerade den Regenguss verursacht, der da ist, wo ich bin. Und herauszufinden, da müsste ich wirklich das Wetter modellieren auf Ebene einzelner Wolken. Ich müsste alle Gebäude, alle Bäume, alle Wälder, irgendwie alles da mit rein modellieren, damit ich das klein genug auflösen kann, um vorherzusagen, wann da irgendwo was runterkommt. Und im Prinzip müsste ich auch da auf die Ebene der einzelnen Moleküle runtergehen. Und davon gibt es jede Menge in der Atmosphäre. Das heißt, da habe ich eben genauso ein System, das so komplex ist, dass sich kleinste Abweichungen im Prinzip dann beliebig stark auswirken können.
Aber was macht man jetzt eigentlich in der Chaosforschung, wenn man, wie soll man sagen, wenn ich das sehr volkstümlich zusammenfassen möchte, davon ausgehen muss, es ist eh unberechenbar, es passiert halt das, was passiert, weil man diese Anfangssituation nie wieder herstellen kann, dann passiert halt ungefähr was, aber man kann es eh nicht genau sagen. Was beforscht man dann genau, wenn man Chaosforscher oder Forscherin ist?
Also man kann prinzipiell zwei unterschiedliche Aspekte erforschen und ich habe in meiner wissenschaftlichen Arbeit beide behandelt. Mhm. Man kann einerseits das Chaos selbst erforschen, ja, also man kann das Phänomen chaotisches System, das Phänomen nichtlineares System selbst erforschen und herausfinden, warum ist es so? Ja, warum verhält sich das so? Was sind da die mathematischen, was sind die physikalischen vielleicht Hintergründe von dem Ganzen, warum das so ist, wie es ist? Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich eben ja Wege überlegt, wie man halt dann trotz allem entsprechend vernünftige Vorhersagen machen kann. Also, dass ich halt irgendwie dann das Wetter trotzdem vorhersagen kann, dass ich die Bewegung von Himmelskörpern, können wir auch noch drüber reden, die auch chaotisch ist, inhärent, dass ich die vorhersagen kann. Ja, und das geht ja auch. Wir schicken ja Raumsonden irgendwie zu anderen Planeten und die landen normalerweise dort, wo sie sollen, obwohl das alles chaotische Bewegungen sind. Also das ist der andere Punkt, dass man eben einerseits das Chaos selbst erforscht, beziehungsweise andererseits die Erkenntnisse dieser Chaosforschung nimmt und sie dann anwendet auf konkrete Probleme der echten Welt, um dann da Dinge zu verstehen, die sonst schwer verständlich sind.
Und woran genau hast du geforscht?
Also meine Diplomarbeit habe ich geschrieben über Chaosindikatoren. Also ein, jetzt hupst gerade, ich weiß nicht, ob das hört.
Ja, das ist eine Autoalarmanlage.
Ein chaotisches System.
Man kann nie wissen, was in Baden alles los ist.
Ja, vermutlich ist es eine Autoalarmanlage, die am Parkplatz des Strandbads gegenüber losgegangen ist, weil da parken besonders viele Autos. Vielleicht haben irgendwelche Leute irgendeinen Blödsinn gemacht mit dem Auto. Aber meine Diplomarbeit habe ich damals geschrieben über Chaosindikatoren. Und ein Chaosindikator ist, wie der Name sagt, eine Zahl im Wesentlichen, die dir sagt, ob ein System chaotisch ist oder nicht. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Mathematik rein, weil das kann man sich dann alles nicht vorstellen. Da geht es um Phasenraum, Orbits und so weiter. Und Phasenräume haben eigentlich mit normalen Räumen gar nichts zu tun. Also da gibt es keine Türen und Fenster und da kann man sich auch nicht hinsetzen. Also das ist was ganz anderes.
Fensterlose Räume. Das heißt, wenn man mal drin ist, dann ist zu, wird zu betoniert.
Ja, der Phasenraum muss nicht mal 3 Dimensionen haben. Der kann auch was ganz anderes haben. Also das ist was ganz anderes. Aber da geht's, um das geht's, aber das lasse ich jetzt aus. Da kann man eben, wenn man jetzt den Zustand eines Systems hat, im Lauf der Zeit, kann man es wieder vorstellen, ein Pendel zum Beispiel. Pendel ist ein schönes System. Das nehmen wir in der Physik und in der Wissenschaft gerne, weil das ist relativ einfach. Ein Pendel pendelt so vor sich hin. Und ich kann einfach jetzt hier 2 Zahlen nehmen, die das Pendel beschreiben. Das wäre in dem Fall der Winkel, um den es gerade ausgelenkt ist, und die Geschwindigkeit, mit der es sich bewegt. Ja, also wenn es gerade am Ende des Schwungs angelangt ist, ist die Geschwindigkeit irgendwann null. Wenn er steht, dann schwingt zurück. Ja, und da, wenn die Geschwindigkeit null ist, ist der Winkel maximal. Und dann, wenn der Winkel null ist, das Pendel gerade runterhängt, also gerade beim Senkrechten durchgeht, ist die Geschwindigkeit maximal. Also mit den 2 Zahlen kann ich ein Pendel beschreiben. Wenn ich jetzt so eine Zeitreihe habe für Zeitpunkt 1 Geschwindigkeit, Winkel, Zeitpunkt 2 Geschwindigkeit, Winkel und so weiter, dann ist diese Zahlenmenge, die ich da habe im Laufe der Zeit mit Geschwindigkeit und Winkel, das wäre mein Phasenraumorbit. Also das wäre mein Zustand des Systems im Laufe der Zeit und den kann ich mir anschauen mathematisch und kann sagen, okay, ist jetzt dieser Haufen an Zahlen, den ich da habe für diesen Zustand des Pendels, beschreibt das jetzt ein chaotisches Pendeln oder beschreibt das ein reguläres Pendeln? Und wenn ich einen guten Chaosindikator habe, dann gibt mir der halt irgendwie zum Beispiel jetzt eine positive Zahl raus, wenn es chaotisch ist, und eine negative Zahl, wenn es nicht chaotisch ist. Jetzt Beispiel, so war es bei meinem nicht, aber so kann man sich das vorstellen, was ein Chaosindikator ist. Also ich stecke den Zustand eines Systems rein und bekomme eine Zahl raus, die mir etwas sagt, wie der Zustand des Systems ist.
Und das kannst dann nicht nur du interpretieren, sondern andere Menschen, die diesen Indikator sehen, die wissen dann auch sofort Bescheid?
Genau, da kann man, dafür sind die da, dass man halt irgendwie genau solche Systeme untersucht, weil es ist ja nicht alles so simpel wie ein Pendel. Das Pendel nimmt man, weil es leicht verständlich ist, darum kann man das da Sachen sehr gut ausprobieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt kein Pendel habe, sondern sagen wir, ich habe die Sonne, ich habe die Erde und ich habe einen Asteroid. Ja, und das sind 3 Himmelskörper. Jeder der 3 Himmelskörper hat einen Ort und eine Geschwindigkeit. Das heißt, ich habe 3 Zahlen, die mir den Ort angeben, weil es dreidimensionaler Raum ist, und 3 Zahlen, die mir die Geschwindigkeit angeben, weil die Geschwindigkeit ja auch in alle 3 Richtungen gehen kann. Das heißt, ich brauche mal 6 Zahlen, um den Zustand der Erde zu beschreiben. Ich brauche 6 Zahlen, um den Zustand der Sonne zu beschreiben und nochmal 6 Zahlen, um den Zustand des Asteroids zu beschreiben. Insgesamt 18 Zahlen, die mir den Zustand meines Systems angeben im Vergleich zu den 2 beim Pendel davor. Und diese 18 Zahlen, die habe ich für jeden Zeitpunkt im Laufe der Zeit. Ich habe 18 Zahlen, die mir den Zustand meines Systems angeben. Das heißt, ich habe jetzt in dem Fall einen 18-dimensionalen Phasenraum. Ich hätte jetzt eine Kurve in einem 18-dimensionalen Raum und ich müsste mir diese Kurve anschauen, um zu sehen, ist das System chaotisch oder nicht. Und 18-dimensionale Räume anschauen ist kompliziert. Da kriegen wir nicht mal mit Drogen hin und auch nicht mit Psychopharmaka. Also das funktioniert beides nicht.
Geht nur mathematisch.
Genau, und ich müsste es mir aber anschauen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein reguläres System habe, ja, wenn das Pendel immer gleichmäßig hin und her schwingt, naja, dann wiederholt sich das alles. Das schwingt hin, her, hin, her, hin, her. Das echte Pendel gut bremst irgendwann, aber sag mal, ich habe ein Pendel mit einem Antrieb oder ein Pendel im luftleeren Raum, was auch immer, dann schwingt das einfach immer hin und her und der Zustand wiederholt sich, dann bekomme ich einen geschlossenen, eine geschlossene Umlaufbahn im Phasenraum. Das heißt, irgendwo gibt es einen Zeitpunkt, dann fängt alles wieder von vorn an. Und das ist regulär, weil da weiß ich, okay, das ist jetzt einmal so gewesen, das wird jetzt wieder so werden und wurscht, was passiert, am Ende kommt es immer wieder so raus wie vorher. Wenn ich ein chaotisches System habe, dann kann diese Umlaufbahn im Phasenraum alles Mögliche machen. Ich kann die ersten Sachen machen und ich kann halt nicht vorhersagen, was passiert. Aber dazu müsste ich mir halt irgendwas 18-Dimensionales anschauen und das geht halt schwer. Und darum hat man sowas wie Chaos-Indikatoren erfunden, weil da stecke ich diesen ganzen 18-dimensionalen Phasenraum rein, mathematisch, und kriege dann eben eine Zahl raus und ich kann anhand der Zahl, die kann ich mir anschauen, und die sagt mir dann, was abgeht.
Und anhand dessen kann man dann Berechnungen durchführen, die in der echten Welt oder im echten Weltraum funktionieren?
Ja, also du kannst zum Beispiel, das war dann etwas, was wir auch gemacht haben, wenn du jetzt zum Beispiel wissen willst, du hast folgendes, ein reales Problem. Ich habe einen Stern irgendwo da draußen und ich habe bei diesem Stern einen Planeten entdeckt, einen extrasolaren Planeten. Da weiß ich, der ist da, habe ich beobachtet. Und dieser extrasolare Planet, das ist irgendwie so ein Jupiter-großer Planet zum Beispiel. Und der sitzt aber nicht da, wo unser Jupiter sitzt, sondern ein bisschen näher am Stern. Und ich will jetzt wissen, kann's bei diesem Stern vielleicht auch noch so eine zweite Erde geben. Ja, also ein erdähnlicher Planet, auf dem Temperaturen herrschen, die Leben möglich machen. Der Planet wäre vielleicht zu klein, den kann ich nicht beobachten, aber ich kann ja zumindest mal schauen, kann der überhaupt da sein? Weil so ein großer Planet wie der Jupiter übt ja gravitative Störungen aus und wenn die zu groß sind, dann kann da vielleicht gar nichts sein. Ja, genauso wie bei uns in der Nähe vom Jupiter der Asteroidengürtel ist. Da hat sich auch nie ein Planet gebildet, weil die Störung vom Jupiter zu groß war.
Also der hat geschaut, weil er so lästig war und so platzgreifend, so raumgreifend, dass sich nie größere Nachbarn entwickeln haben können?
Vereinfacht gesagt, ja, also die Realität ist ein bisschen komplizierter. Das hat damit zu tun, wie sich da irgendwie Material in der Entstehungszeit des Planetensystems zusammenballen kann und so weiter. Und wenn da gravitative Störungen groß sind, dann geht sie das eben nicht aus, weil sie das Zeug dann zu schnell bewegt und so. Aber im Wesentlichen, ja, Jupiter war einfach zu groß, hat zu viel Gravitationskraft gehabt, da hat sie in der Nähe nichts bilden können. Und jetzt ist die Frage, okay, ich habe da meinen Stern, ich habe da meinen einen bekannten Planeten, vielleicht habe ich sogar zwei bekannte Planeten dort, ja. Und ich will wissen, hat da in diesem System, hat da dynamisch noch irgendwas anderes Platz? Oder kann sich da eh gar nichts bilden? Kann ich nicht durch Beobachtung nachweisen, aber ich kann dann eben rein am Computer dieses System nachbilden. Ich schmeiße da alle bekannten Daten rein, den Stern mit seiner Masse, die Planeten mit seiner Masse und dann halt einen ganzen Haufen so fiktiver Himmelskörper, von denen ich nicht weiß, ob sie es gibt, aber ich tue mal so, als wären sie da. Dann schmeiße ich die rein und dann lasse ich das ganze System mathematisch laufen. Die löst die Gravitationsgleichungen, schaue, wie sich das alles bewegt und dann müsste ich das, wenn ich es realistisch machen will, irgendwie so lange laufen lassen, dass ich da irgendwie ein paar Milliarden Jahre Entwicklung abdecke, weil so lang leben halt Planetensysteme, kann ich meistens nicht machen, weil dafür braucht der Computer viel Zeit. Deswegen lasse ich es halt eine gewisse Zeit lang laufen und schaue mir mit Chaos-Indikatoren an, ist es jetzt eine stabile Bahn, die ich da hätte, oder ist es eine chaotische Bahn? Und so kann ich dann eben den Raum in diesem Planetensystem einteilen. So wie, kommt am Ende sowas raus, das schaut ein bisschen so aus wie eine Wetterkarte, ja. Da ist dann irgendwie rot, dort, wo kein Platz mehr ist, weil der Chaos-Indikator hoch ist. Und dann wird's irgendwo grün, da wäre noch Platz für einen Planeten. Und so kann ich dann eben Aussagen drüber machen, da könnte's noch Planeten geben, da sicher nicht. Und da vielleicht, also solche Sachen kann man untersuchen zum Beispiel. Und solche Sachen haben wir auch untersucht früher.
Wo kommt da jetzt die Spannung rein? Also jetzt musst du halt rechnen und ab wann wird es dann spannend, bevor das Ergebnis erscheint, oder von Anfang an weiß man ungefähr, wonach man sucht?
Ja, spannend. Es muss nicht alles spannend sein, es muss nur informativ sein. Nein, also die Spannung.
Ja, aber für Forscherinnen ist es ja dann spannend, ab einem gewissen Zeitpunkt, weil dann kommt ja das Ergebnis. Oder wird es dann nie spannend, weil es ja eh so chaotisch ist, dass man nur eine ungefähre Ahnung kriegt von dem, was dort ist?
Naja, nein, es wird insofern spannend, wenn ich halt dann möglichst viele Möglichkeiten abgedeckt habe, weil ich habe ja so wahnsinnig viel unbekannt. Selbst wenn ich einen Planeten entdecke, dann weiß ich vielleicht, der hat die Masse, aber die Masse ist halt nicht die Masse, sondern die kann auch irgendwie in dem Intervall liegen. Oder ich weiß, der hat die Umlaufbahn, aber das kann in dem Bereich variieren. Also im Wesentlichen ist das jetzt nicht die klassische Entdeckung, wie man sich in der Wissenschaft vorstellt. Ich lasse irgendwas laufen und dann kommt irgendwie Ergebnis raus und dann ist das entweder so oder so. Sondern ich habe dann, man kann es mit Kartografie vergleichen, was man da macht. Also wir haben wirklich da Unmengen so Bilder, wenn man so will, erstellt von möglichen Planetensystemen und dann halt irgendwie zusammengefasst, okay, unter den Bedingungen kannst du was geben, unter den Bedingungen kannst du nichts geben. Also das ist jetzt keine Spannung im klassischen Sinn, genauso wie es irgendwie nicht spannend ist, wenn ich jetzt irgendwie eine Karte zeichne, da muss ich halt auch ganz viele Daten zusammentragen. Mhm. Aber die Spannung kann man natürlich irgendwie, die kann man anderswo finden in dem Forschungsgebiet. Also zum Beispiel ist es durchaus spannend, sich zu fragen, wenn das die Bewegung der Planeten chaotisch ist, kann es denn dann passieren, dass die Erde zum Beispiel mit irgendwas kollidiert, dass die Erde mit Mars kollidiert, weil wenn das chaotisch ist und wir nicht wissen, nicht exakt wissen können, wie die Zukunft aussieht und kleinste Veränderungen zu dramatischen Auswirkungen führen können. Naja, wenn dann irgendwie der Schmetterling blöd flattert, dann bewegt sich die Erde vielleicht irgendwie ein Bruchteil von einem Millimeter, dann ist die woanders und vielleicht ist genau das dazu führt, dass in 3 Milliarden Jahren die Erde mit Mars kollidiert. Das ist zum Beispiel eine Frage und wo dann die Antwort auch, ja, das ist dann etwas, was man dann durchaus spannend finden kann, wenn man die Antwort darauf kennt.
Weil Planeten beeinflussen sie ja ununterbrochen gegenseitig, halten sie ja auch auf stabilen Bahnen, abgesehen davon, dass die Gravitation der Sonne natürlich einen großen Einfluss spielt, einen großen Einfluss hat. Aber das kann ja durchaus passieren, dass zwei Planeten miteinander kollidieren, oder?
Ja, und wenn man die Geschichte erzählen will, dann müssen wir jetzt zu den Wurzeln der Chaostheorie kommen, die ein bisschen älter sind als Edward Lorenz. Und wir müssen nach Schweden und wir müssen zum schwedischen König Oskar II. Aha. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber...
Darf man sich dem so nähern, dass man ihn anschaut, oder muss man da mit gebeugtem Haupt sich annähern?
Das kann ich da nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich habe ihn nie getroffen, er ist auch schon länger tot als der Lorenz, der ist 1907 gestorben. Also die haben sich gerade um 10 Jahre nicht getroffen, die beiden. Also hätten sie so wahrscheinlich auch nicht getroffen, die beiden. Aber der Oskar II. Von Schweden, der ist König geworden und mehr weiß ich auch gar nicht über ihn. Ich weiß nur, dass er anscheinend durchaus Interesse an Wissenschaft gehabt hat. Mhm. Denn zu seinem 60. Geburtstag hat er einen Mathematikwettbewerb ausgeschrieben. Aha. Das machen Staatsoberhäupter selten heutzutage. Das
Ding allerdings, mit, ja.
Der Van der Bellen kommt, die wird jetzt 80 und jetzt machen wir Mathematik-Olympiade oder irgendwie sowas. Fände ich nett, aber gibt es irgendwie nicht mehr so. Aber damals war der Stand der Wissenschaft wahrscheinlich noch ein bisschen ein anderer. Jedenfalls hat Oskar II. Zu seinem 60. Geburtstag einen Preis ausgeschrieben und da gab es halt 4 Fragen, die so als Preisfragen ausgeschrieben waren und dann hat er gesagt, so Leute, jetzt reicht's da was ein und dann könnt's was gewinnen. Und eine dieser 4 Fragen, die lese ich jetzt mal so vor, weil sie gestellt worden ist, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was da gefragt wurde, die lautet so.
Aber auf Deutsch oder nicht auf Schwedisch?
Nein, ich lese sie auf Deutsch vor. Damals war tatsächlich Deutsch noch die Sprache der Mathematik. Also da haben wirklich noch sehr, sehr viele Menschen auf der ganzen Welt in Physik und Mathematik Deutsch publiziert. Das war so wie heute Englisch und früher Latein war zeitlang Deutsch auch Wissenschaftssprache. Und
das ist dann weggegangen durch die beiden Weltkriege oder?
Wahrscheinlich auch und wahrscheinlich, weil dann irgendwann halt die Wissenschaft doch deutlich internationaler geworden ist, als sie es vorher war. Jedenfalls lautet die Preisfrage, um die es geht, folgendermaßen. Für ein gegebenes System von n sich untereinander anziehenden Teilchen, die den Newtonschen Bewegungsgesetzen folgen, soll unter der Annahme, dass es zu keinem Zweierstoß kommt, eine allgemeine Lösung gefunden werden in Form einer Potenzreihe in den Zeit- und Raumkoordinaten, die für alle Werte der Zeit- und Raumkoordinaten gleichförmig konvergiert. Mhm. Ja, das ist die Frage, die es zu beantworten gilt.
Also wenn das bei einer Mathematikschularbeit in der Oberstufe gekommen wäre, wäre ich schnell fertig gewesen.
Ja, das ist auch ein bisschen hart, selbst für die Mathematik schon bei der Oberstufe. Also sonst wäre es ja nicht irgendwie das Problem gewesen, dass man den europäischen Mathematiker, Mathematikerin, den Führenden damals gestellt hat. Mhm. Was es bedeutet.
Aber wer formuliert sowas? Das hat der Oskar selber können? War der so
ständig? Nein, das nicht. Da gab es den berühmten schwedischen Mathematiker Magnus Gösta Mittag-Leffler. Mhm. Der war eben berühmter Mathematiker und hat auch sich sehr viel drum gekümmert, so um die Kommunikation in der Mathematik. Also hat so geschaut, dass alle miteinander reden und Zeitschriften herausgegeben und sowas und hat dann eben auch den schwedischen König in dem Fall beraten und gesagt, ja, was dann so gute, aktuelle, sinnvolle Preisfragen wären. Also der war dafür verantwortlich. Ja, was das bedeutet, ich möchte es nicht im Detail erklären, aber im Wesentlichen geht's um das N-Körperproblem. Und N ist jetzt hier der Buchstabe, der halt für eine beliebige ganze Zahl steht. Also so wie es 3-Körper-Problem, 4-Körper-Problem. Also wir haben eine bestimmte Anzahl an Himmelskörpern und wir wollen wissen, wie bewegen sich die im Laufe der Zeit. Mhm. Und die Lösung, das ist der wichtige Punkt, soll eine allgemeine Lösung sein. ja, die für alle Werte der Zeit- und Raumkoordinaten gilt. Das war das Problem. Also ich möchte wissen, ich habe jetzt irgendwie hier die Erde, die Sonne und den Mond zum Beispiel und ich weiß, heute sind's da und jetzt will ich wissen, wo sind's in 17.537 Jahren. Ja, und allgemeine Lösung heißt, ich habe eine Gleichung, da gibt es irgendwo in der Gleichung eine Zahl, die mir die Zeit angibt. Und wenn ich da 17.537 eintippe und dann den Rest der Gleichung irgendwie auf ist gleich und Taschenrechner, dann kommt mir genau raus, wo es ist. Genauso wie ich es ja machen kann, irgendwie, um zurück aufs Fahrradfahren zu kommen. Ja, wenn ich weiß, ich fahre mit 50 km/h vor mich hin und ich bin eine halbe Stunde lang unterwegs gewesen. Wie weit bin ich gekommen? 25 Kilometer. Das kann ich direkt in der Gleichung reinschreiben, da muss ich nichts am Computer simulieren oder ausprobieren. Das gibt es eine Formel, da setze ich es ein und da kommt genau das raus.
Aber das allgemein sollte es sein, damit es halt überall gilt, aber wäre es eigentlich leichter, wenn es nur für wenige Fälle gelten würde? Das klingt ja so, als ob das eigentlich genauso schwer wäre.
Naja, nein, also allgemein heißt es wirklich für jeden beliebigen Zeitpunkt. Also ich möchte jetzt wirklich für einen beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit, in der Zukunft einfach herausfinden können, wo ist das Ganze. Mhm. Und das ohne jetzt irgendwie wirklich von jetzt starten zu müssen. Bleiben wir beim Beispiel vom Fahrradfahrer. Ja, wenn ich jetzt irgendwie weiß, okay, ich fahre mit 50 km/h vor mich hin, ich bin jetzt da, wo bin ich in 30 Minuten? Dann kann ich mich entweder hinstellen und dem 30 Minuten lang zuschauen und schauen, wo er ist. Und dann habe ich meine Antwort. Oder ich kann es sofort sagen, weil ich die entsprechende Gleichung habe. Und beim Planetensystem wäre es jetzt so, entweder ich muss jetzt halt dann zuschauen, wenn ich wissen will, wo die jetzt 17.000 Jahren sind, muss ich 17.000 Jahre lang zuschauen. Oder ich muss am Computer 17.000 Jahre in die Zukunft simulieren. Oder ich habe meine Gleichung, da gebe ich 17.000 Jahre ein und ich kriege sofort die Lösung. Und die allgemeine Lösung heißt eben das Letztere. Ich muss nicht irgendwie erst von der Gegenwart irgendwo in die Zukunft hin simulieren oder modellieren, sondern kann direkt sofort von einem Zustand sagen, das wird in der Zukunft sein. Und das ist das, was mit allgemeiner Lösung gemeint ist. Und das war eben das Problem, weil das hat man damals nicht gewusst, ob das geht. Und die Frage, wenn man sie in normale Sprache übersetzt, heißt im Wesentlichen, ja, find raus, wie es geht. Ja, also find eine Gleichung, die mir genau das sagt.
Wo ich halt also das klingt ja viel so wie, ich möchte jetzt mal eine Zeit lang mal Ruhe haben, also kriegst du eine Aufgabe und find mal heraus, wie es geht.
Ja, aber das ist natürlich in dem Fall deutlich schwieriger, weil du hast das am Anfang schon gesagt, alle Planeten beeinflusst sich ständig immer. Ja, wenn ich nur zwei habe, dann ist es halbwegs einfach, weil dann habe ich jetzt die Sonne und die Erde. Ja, die Sonne beeinflusst die Erde beeinflusst die Sonne und gut ist. Ja, also da kommt dann nichts mehr. Und da kann ich tatsächlich so eine allgemeine Lösung finden. Wenn ich nur zwei Himmelskörper habe, dann kann ich eine Gleichung finden, die mir das tut. Und wenn ich das mache, dann kommt mir als Ergebnis keine einzelne Zahl raus, dafür ist es zu kompliziert, aber das, was rauskommt aus mathematischer Sicht, ist die mathematische Gleichung, die mir eine Ellipse beschreibt. Also wenn ich wissen will, wo ist die Erde in Zukunft, dann ist mein Ergebnis eine elliptische Bahn und ich weiß halt, okay, ja, die Erde ist auf dieser elliptischen Bahn und wird immer auf dieser elliptischen Bahn sein. Ja, und das ist ja auch das, was damals schon Kepler und Newton rausgefunden haben, dass sich die Himmelskörper eben auf elliptischen Umlaufbahnen bewegen. Also das ist der simple Fall. Der reale Fall ist natürlich weniger simpel, weil dann habe ich jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, den Jupiter noch dabei und dann beeinflusst die Sonne die Erde und die Sonne den Jupiter, aber es beeinflusst auch der Jupiter die Erde und die Erde den Jupiter und der Jupiter die Sonne. Und dann bewegen sich die ein bisschen, also dann habe ich eine Störung, die Störung verursacht irgendwas, dadurch ändert sich die Position der Erde von Jupiter, dadurch ändert sich aber auch die Gravitationskraft, weil die Gravitationskraft von der Position abhängt. Das heißt, dadurch ändert sich die Störung wieder. Und wenn sich die Störung ändert, ändert sich schon wieder meine Position. Also es geht dann quasi so hin und her, hin und her, hin und her. Und wir haben keine Ahnung oder damals keine Ahnung gehabt, wie man das mathematisch in den Griff kriegen kann.
Also heute mit Computern, die ganze Zeit nachrechnen können, geht es ja wahrscheinlich näherungsweise zumindest, aber damals mit Zettel und Bleistift oder mit Kreide und Tafel war das ja schlicht unmöglich.
Genau. Oder? Genau, also das, was hier jetzt der relevante Begriff ist in der ursprünglichen Formulierung der Frage, ist die Potenzreihe in den Zeit- und Raumkoordinaten. Also was man in so einem Fall macht, ist, dass man so mit dem ungestörten Fall anfängt. Also man tut erstmal so, als gäbe es da keine Störung. Man tut einfach so, okay, wir haben die Sonne und die Erde und die Sonne und den Jupiter, aber Erde und Jupiter, die kennen sich nicht, ja, die wissen nichts voneinander, die stören sich nicht, ja. Und wenn ich das mache, das kann ich, wie gesagt, lösen, dann kriege ich als ungestörten Fall eben meine elliptische Bahn raus, ja. Und ich weiß ja auch, dass in erster Näherung bewegt sich ja die Erde um die Sonne und der Jupiter um die Sonne und die tun sich erstmal nichts in erster Näherung. Mhm. Ja, das ist schon mal gar nicht schlecht. Das ist quasi meine erste Näherung. Und dann tue ich jetzt die zweite Näherung quasi dazu, ja, und berücksichtige, dass sich eben Erde und Jupiter auch gegenseitig beeinflussen. Und dann kommt die dritte Näherung. Ja, und die dritte Näherung, die haben sich beeinflusst und jetzt beeinflussen sie sich aufgrund der Beeinflussung noch ein bisschen anders. Und dann kommt die vierte Näherung und so weiter und so fort. Und das kann ich eben mathematisch in Form einer Reihe, einer Potenzreihe aufschreiben, oder Reihe heißt in dem Fall einfach eine Summe. Ja, also ich habe die ungestörte Lösung und dann kommt ein bisschen was dazu. Das ist die zweite Näherung, da kommt noch ein bisschen was dazu. Das ist die dritte Näherung, da kommt noch was dazu und noch was dazu und noch was dazu, bis ins Unendliche. Und die Frage war jetzt, werden diese Dinge, die da immer dazukommen hinten dran, werden die immer kleiner und kleiner? Weil wenn die immer kleiner und kleiner werden, dann kann ich sagen, okay, ab dem Zeitpunkt ist mir wurscht. Ja, dann kann ich sagen, okay, ich nehme die ersten 10 Näherungen oder die ersten 15, weil das, was danach kommt, sowieso immer kleiner wird als das, was davor ist. Und irgendwann ist es so klein, dass ich es ignorieren kann. Und wenn es mal noch nicht klein genug ist, naja, dann nehme ich einfach ein paar Näherungen dazu. Das heißt, ich kann den Fehler, den ich mache, beliebig klein machen. Mhm. Und wenn ich ihn beliebig klein machen kann, dann ist er mathematisch quasi nicht da, der Fehler. Sehr vereinfacht gesagt. Also die Leute, die sich auskennen in Mathematik, sollen ein bisschen weghören. Aber im Wesentlichen, wenn der Fehler beliebig klein werden kann, dann kann ich ihn ignorieren. Dann ist er nicht da. Dann habe ich es exakt gelöst. Dann habe ich diese allgemeine Lösung gefunden. Und das war die Frage, ob diese Potenzreihe, wo ich diese ganzen Störungen aufsummiere, ob die eben konvergiert, das ist genau der Fachbegriff für die Summen werden immer kleiner und kleiner, oder ob sie divergieren, diese Reihen, dann kann es mir passieren, dass irgendwann die 37. Störung hinten dran plötzlich dramatisch viel größer wird als vorher. Und dann habe ich genau das, was ich beim chaotischen System habe. Dann habe ich irgendwas, eine ganz kleine Änderung am Anfang, aber irgendwann plötzlich bläst sich die total auf, weil die Reihe eben nicht divergiert. Und das war die Frage, ob man mathematisch einen Weg finden kann, diese Potenzreihen so zu behandeln, zu untersuchen, um rauszufinden, ob die jetzt konvergieren oder divergieren. Ja, also ob das irgendwann quasi der Lösung, der Fehler wurscht ist oder nicht.
Und hat es eigentlich einen Preis gegeben von dieser Geburtstagsausschreibung? Ja. Weil nur weil man gesagt hat, König Oskar II. Kann so lieb schauen, deshalb setze ich mir jetzt ein paar Monate hin und rechne oder lass rechnen, das wird ja nicht der Fall gewesen sein, oder?
Nein, nein, es gab schon einen Preis, es gab auch Geld. Ich weiß die Summe jetzt gerade nicht. Es waren ein paar tausend schwedische Kronen, glaube ich. Aber da müssten wir jetzt irgendwie ausrechnen mit Inflation und allem drum und dran, was schwedische Kronen aus dem späten 19. Jahrhundert irgendwie heute wert sind. Also vermutlich kann man das machen. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Aber es ist auch wurscht, wie wir sehen werden, weil es gab kaum Einreichungen zu dem Ergebnis. Also der Frage, weil es wirklich eine extrem harte Frage war. Mhm. Aber einer hat einen Beitrag geschrieben, nämlich der Franzose Henri Poincaré. Mhm. Ja, der war wirklich so, ja, wenn man will, einer der besten Mathematiker seiner Zeit, immer noch einer der bekanntesten Mathematiker überhaupt, einer der wichtigsten Mathematiker des 19. Jahrhunderts, also wirklich einer der Chefs quasi, also so, wenn es ein Mannschaftssport wäre, dann wäre er der Klassementfahrer.
Der Pogacar der Mathematik.
Genau, ja. So ungefähr, ja. Ich überlege gerade, wer sich jetzt da beleidigt fühlen könnte von den beiden, aber ja, also der Henri Poincaré war wirklich ein extrem wichtiger Mathematiker. Also der war wirklich sehr wichtig, auch Vorläufer quasi von Albert Einstein, also viele Gedanken, die Albert Einstein dann ausgearbeitet hat zu seiner Relativitätstheorie, die sind von Poincaré gekommen und so. Also war ein wichtiger Typ und der hat da tatsächlich eine Arbeit abgegeben und da kann man ein ganzes Buch schreiben über die Geschichte. Es sind auch Bücher geschrieben worden. Aber in seiner ersten Arbeit hat er tatsächlich, der Arbeit, die er abgegeben hat, hat er gesagt, jawohl, ich habe es gelöst. Konvergiert, man kann das quasi beliebig genau für alle Zeiten berechnen, hat er abgegeben. Dann ist aber der Mittag-Leffler, der Berater vom König, mathematische, kommen, hat sich das mal angeschaut und dann haben noch ein paar andere sich das angeschaut und irgendwie ja haben die gesagt, irgendwas passt da nicht so ganz und haben gesagt, hier, vereinfacht gesagt, hier, Poincaré, willst da vielleicht nochmal drüber schauen? Und
so dann, kann man das nicht abgeben, das machst du noch einmal.
Ja, das ist nicht ganz so, aber es ist halt, ja, ist halt irgendwie ein, wie jede wissenschaftliche Veröffentlichung, hat man sich halt nochmal begutachtet damals, ja. Es sind dann drauf gekommen, also Poincaré ist dann drauf gekommen, ja, da stimmt wirklich was nicht. Im Endeffekt hat er die Arbeit nochmal abgegeben, jetzt mit dem komplett gegenteiligen Ergebnis. Er hat bewiesen mathematisch, dass das nicht geht. Also er hat bewiesen, dass es niemals möglich sein wird, die Bewegung der Himmelskörper für beliebige Zeiträume in der Zukunft exakt zu berechnen.
Also das ist ja schon einmal spektakulär, dass man sowas beweisen kann, aber fast genauso spektakulär ist, dass er sich das erste Mal derartig geirrt hat und sicher war, dass er abgegeben hat.
Ja, nein, das ist in der Mathematik oft so, gerade in der höheren Mathematik, also wenn man wirklich jetzt von der Schulmathematik wegkommt oder sowas, da kann man sich halt immer leicht mal irren und dann denkt man sich, ach Trottel, der hätte 7 schreiben müssen, schon 8. Ja, also so einfach ist es da oft nicht. Also da ist es dann, da kann der Fehler wirklich im Detail stecken und da können dann teilweise ja viele Mathematiker, Mathematikerinnen jahrelang draufschauen, bis sie draufkommen, wo der Fehler ist und was der Fehler genau ist. Das war wieder ein ganz anderes Thema beim Beweis des Satz von Fermat, von dem hast du ja schon mal gehört, das.
Nein.
Du kennst den Satz von Pythagoras, kennst du aber, oder?
Ja.
A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Ja. Mhm. Es gibt den Satz von Fermat, der ist wie A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat, nur für Zahlen größer als 2. Also A hoch 3 plus B hoch 3 gleich C hoch 3. Mhm. Oder A hoch 4 plus B hoch 4 gleich C hoch 4. Und Fermat, französischer Mathematiker, ich glaube im 18. Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche, hat damals behauptet, ja, er kann beweisen, dass das nie aufgeht, außer für 2. Ja, also du kannst Zahlen finden, für die A Quadrat plus B gleich C Quadrat gilt, aber du wirst nie eine Zahl finden oder 3 Zahlen finden, für die A hoch 3 plus B hoch 3 gleich C hoch 3 oder A hoch 17 plus B hoch 17 ist gleich C hoch 17 gilt. Also solange du nicht 2 hast, wirst du nie 3 ganze Zahlen finden, für die das irgendwie aufgeht. Mhm. Das ist der Satz von Fermat. Hat nie wer beweisen können. Fermat hat nur behauptet, dass er es bewiesen hat, aber er hat den Beweis nicht hingeschrieben. Er hat nur gesagt, ich habe es bewiesen, aber nicht, wie er es getan hat. Und dann haben halt ganz, ganz viele berühmte Mathematiker probiert, das zu beweisen. Und dann hat es tatsächlich einer bewiesen. Das war, ich glaube, in den 1990er Jahre. Und der hat da wirklich, der hat jahrelang, jahrzehntelang dran gearbeitet mit absurdesten mathematischen Theorien, wo nie jemand auf die Idee gekommen wäre, dass das irgendwie zusammenhängen kann. Mhm. Hat der Zusammenhänge hergestellt, hat einen Beweis geführt, der war auch hunderte Seiten lang. Und auch da hat er ihn dann eingereicht und dann ist er draufgekommen, bei dem einen Ding, wo er gedacht hat, das folgt aus dem, das ist doch nicht aus dem gefolgt, dann ist er nochmal ein paar Jahre gesessen, bis er das repariert hat und so. Also das ist bei diesen komplexen mathematischen Sachen, ist es oft sehr, sehr schwierig, da herauszufinden, ob das so ist oder nicht. Also es gibt, weit möchte ich jetzt gar nicht in die Mathematik eindringen, aber es gibt auch mehr andere mathematische Sätze, wo wirklich, da liegen Beweise vor von irgendwie berühmten mathematischen Sätzen, die unbewiesen waren, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Und dann war einer gesagt, ich habe es bewiesen und hat irgendwie eine 100 Seiten lange Arbeit abgegeben. Und es weiß bis heute keiner, ob das richtig ist oder nicht, weil sich keiner genug auskennt, um das nachzuvollziehen.
Ja, aber jetzt muss man ja schon eine spezielle Persönlichkeit sein, um sich so einem Problem jahrelang zu widmen und dann noch einmal jahrelang zu widmen. Aber was machen denn diese Menschen? Also wer ernährt die oder wovon leben die denn?
Das ist mathematische, es gibt natürlich auch da komische Leute, aber im Wesentlichen, das sind ganz normale Mathematiker, Mathematikerinnen, die halt dann mathematische Grundlagenforschung machen. Also so wie ein Physiker jetzt im Labor steht und keine Ahnung, wie ein Laser auf irgendwas schießt, was auch immer Physikerinnen machen, sitzen die halt da und rechnen vor sich hin. Und wenn dein Arbeitsgebiet ist, du willst jetzt hier die ABC-Vermutung beweisen oder was auch immer, dann sitzt du halt da und forschst da vor dich hin.
Und da kannst du aber sehen, dass dein ganzes Forscherinnenleben drauf verwendest, was zu beweisen oder was zu widerlegen und dann gehst in Pension und dann war's das und dann kann es sein, dass es noch immer ungelöst ist.
Das kann sehr gut sein. Ja. Kann ich empfehlen, der Hörerschaft, es gibt gerade aktuell einen Film in den Kinos, Die Gleichung ihres Lebens. Ich glaube, so heißt der Film. Da geht's, ist ein guter Film. Da geht's um eine Mathematikerin, Junge, die im Prinzip genauso eine Person ist, von der du gerade gesprochen hast, die halt ihr Leben einer der Goldbach-Vermutung in dem Fall widmet. Das ist noch eine die letzte große, unbewiesene, einfache Vermutung, also einfach im Sinne von, man kann einfach erklären, von was sie handelt. Mhm. Ja, da wird es schön erklärt, wie das ist und wie lange man da braucht, um irgendwo was rauszufinden, einen Satz zu beweisen, das ist, dass man das wirklich erst ist, wo man Jahre drauf verwenden muss. Also der ist, was Wissenschaft im Film angeht, einer der weniger blöden Filme, die man sich anschauen kann. Mhm. Aber wie gesagt, wir waren ja eigentlich bei Henri Poincaré stehen geblieben und bei seiner falschen Abgabe, die er dann tatsächlich richtig abgegeben hat. Und er hat dann auch den Preis bekommen. Das Problem war, die erste Arbeit, die er eingereicht hat, die war schon quasi publiziert, die war schon gedruckt. wie er draufgekommen ist, dass das eigentlich kompletter Quatsch ist.
Und dann ist das ganze Preisgeld draufgegangen, um die zweite Ausgabe zu publizieren?
Erstens das, er hat dann quasi auf eigene Kosten erstens die ganzen wieder zurückgeholt, alle Ausgaben vernichten lassen und dann auf eigene Kosten das nochmal neu gedruckt und das hat mehr gekostet, als das Preisgeld wert war. Aber aus wissenschaftlicher Sicht war es eine absolut geniale Sache, weil ja, das war so, wenn man so will, wirklich die wirkliche Grundlage der Chaosforschung, der mathematischen Chaosforschung. Also Lorenz hat dann später das im Computer gezeigt, hat auch gezeigt, wie man mit Computern umgehen kann, aber das mathematische Fundament der Disziplin, das ist damals im späten 19. Jahrhundert entstanden, als Henri Poincaré zuerst Quatsch gemacht hat und dann das Ganze nochmal richtig.
So, damit sind wir am Ende von Podcast Ausgabe 23 rund ums Chaos, aber längst nicht am Ende dessen, was du noch erzählen könntest über Chaos, Chaos-Theorie. Also werden wir ein Sequel anhängen, ein To Be Continued, einen zweiten Teil, einen dritten Teil in absehbarer Zeit, wo es weiterhin ums Chaos gehen wird. Aber immerhin einiges haben wir schon aufdecken können und kommen zu einem linearen System am Ende unseres Podcasts, nämlich zur Ankündigung der Parteienverkehre der Science Busters. Aktuell gibt's Sommerpause auf der Bühne, wir gehen aber nicht in Theaterpension natürlich, sondern Live-Auftritte der Science Busters gibt's nach der Sommerpause wieder, sogar schon Ende August geht's los, weil wir nämlich Mitte September in Graz wieder TV-Shows aufzeichnen, die wir davor in Vorpremieren üben. Gibt's TV-Spezialaufführungen, wer nichts weiß, muss alles glauben. Die erste am 31.08. im Nö-Kiss-Stadl in Herzogenburg. Kiss steht in dem Fall für Kindersommerspiele um 20 Uhr am 14.09. im Theater im Park in Wien und am 13. und 14.11. in der Tischlerei Melk, weil wir nämlich im November weitere Folgen aufzeichnen.
Ja, und was es auch noch gibt, ist die aktuelle Live-Show der Science Busters. Die heißt nämlich Planet B und die kann man sich anschauen am 25.09. in Baden bei Wien, am 7.11. in der Listhalle in Graz, am 18.11. in den Wühlmäusen in Berlin. Das ist in einem anderen Land, nicht in Österreich, sondern in Deutschland und am 24.11. in Stadtsaal Wien. Das ist wieder in Österreich.
Und dann spielen wir das noch bis zum Sommer 2025 weiter, aber die Termine sagen wir jetzt nicht alle an. Was wir ansagen ist Science Busters for Kids. Unsere Kindershow gibt es aktuell immer wieder im ORF-Player eingespielt, manchmal schon, manchmal nicht. Jede Folge dauert circa 10 Minuten. Analog gibt es immer die ganze Show, wenn es gibt, mit Martin Moder und mir. Das nächste Mal am 14.09. im Theater im Park. Davor schon am 29. August im Augusteum in Korneuburg und dann auch Ende November am 24.11. im Stadtsaal.
Und wer schon gerne planen will für den kalten Winter, kann sich jetzt schon Online-Karten für den 31.12. kaufen. Da gibt's passend an Silvester die Silvestervorstellung der Science Busters im Stadtsaal Wien. Und das wird auch die letzte Show für das Jahr 2024 sein, weil wir bis jetzt noch keinen Tag nach dem 31.12. erfunden haben.
Und es steht auch keine Kalenderreform an. Im September und im November, wie schon kurz erwähnt, zeichnen wir endlich wieder neue TV-Shows an der Uni Graz auf und Tickets dafür und
weitere Infos gibt's unter sciencebusters.at. Wer Martin Puntigam und Matthias Egersdörfer sehen will, in ihrem Programm 10 Jahre Erlösung, da wird man nicht 10 Jahre lang erlöst, das ist das 10-jährige Jubiläum des Programms Erlösung, kann das am 10.10. in Augsburg tun. Ich hoffe, da macht es was Spezielles, wenn 10 Jahre am 10.10. stattfindet. Am 11.10. in Frankfurt, am 12.10. in Stuttgart, am 13.10. in Mainz und dann gibt's noch eine Woche in Deutschland und eine Woche in Österreich. Alle Termine dieser Vorstellungen kann man unter egers.de finden.
Wie immer mit viel Cremant, Revolutionsgeräte und Austern live. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Bergwerten, Zitieren, chaotisch reagieren, Beweisen und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke Florian Freistetter für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.